Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
Ich bin Kurt Neuwesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Moers, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen.
Wir treffen uns hier alle 2 Wochen als Kollegen, aber auch Geschwister, um uns aus unserer Sicht über die wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen zu unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang zu schaffen. Wir wollen dabei auch gerne in den Austausch gehen und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen. Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, gern auch euer konstruktives Feedback zum Podcast, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriftcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen. Und falls euch unser Podcast gefällt, so hoffen wir natürlich, freuen wir uns auch über eure Bewertungen und Sterne bei iTunes.
Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Los geht's.
Ja. Yeah.
So. Schönen guten Abend. Wir sind wieder zurück. Eine neue Folge Psycho trifft Coach ist raus. Und heute auch sogar wieder mit einer Sonderfolge zum Thema Corona. Viele können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Es ist natürlich auch wirklich, ich sag mal, ein viel diskutiertes Thema und natürlich einfach sehr präsent und laut. Trotzdem, weil wir auch heute einen ganz spannenden Gast haben, haben wir uns gedacht, also das Thema heute ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr interessant für viele Zuhörer. Bevor wir damit aber starten, würde ich sagen, Kurt, wir machen ja auch mal so ein kleines Status-Update, wie es uns denn so geht. So, erstmal schön, dass du da bist, Bruderherz.
Ja, ich freue mich. Schön, da zu sein. Schön, dass du da bist, Schwesterherz.
Ja, danke dir. Erzähl mal, wie läuft's denn bei euch? Wie geht's dir denn?
Ja, also, ich weiß gar nicht, gefühlte 100. Woche in der Corona-Phase. Ja, ich bin ja seit Mitte April wieder in der Praxistätigkeit voll drin. Und ja, also ich merke schon, da der Andrang erhöht sich deutlich. Jetzt würde ich im ersten Moment nicht spekulieren, dass es unbedingt an Corona liegt. Aber, boah, weißt du so, ich glaube, hinterher weiß man immer mehr. Man muss das eine Zeit lang verfolgen. Aber zumindest mit den Themen, mit denen die Personen kommen, das ist nicht direkt sofort auf Corona rückzuführen. Ne, aber sicherlich mit einem Einfluss, klar. Ne? Und da merke ich, dass ich jetzt gut gefragt werde, in nicht sich zu überfordert fühlen, ne, weil ich viele Krisenfälle habe im Moment tatsächlich, also die einen hohen Bedarf haben. Und ich merke, ich komme an meine Grenzen. Das führt dann zu Unzufriedenheit natürlich auch an bestimmten Stellen, ne, weil ich dann halt die Kapazität nicht so habe. Ne, aber so ist es halt. Also ich mache das Beste, was man machen kann, so.
Ne? Welche Themen hast du denn dann gerade aktuell viel in der Praxis?
Gemischt, also es kommt von Arbeitssituationen, also das ist Corona-spezifisch, ne, wenn es in Richtung Kurzarbeit geht und dadurch dann halt sich eine andere Perspektive, Zukunftsperspektive, ne, vielleicht auch Kündigungen und sowas mit einstellt, dann Thema auch Depressionen, also wenn man dann vielleicht in so eine Art Unterforderung reinrutscht oder Überforderung, je nachdem, was da anfällt, vielleicht werden bestimmte Themen getriggert, Hilflosigkeit, Überforderung. Ne, oder auch, das habe ich auch, häusliche Gewalt, ne, so Themen gibt's ja auch, klar, was zunimmt, was ja auch so ein Thema ist, alles, was da dann damit dranhängt, ne, so, wenn du so willst, klar. Ne. Mhm. Aber die meisten Fälle, würde ich schon sagen, sind eher so Zunahme von Depressionen. Ich habe aber allerdings auch dadurch, dass ich ja alle möglichen Fälle behandle, ne, ich habe auch von schweren psychischen Diagnosen wie Schizophrenie, ne, wenn jemand Stimmen hört oder aber auch in Richtung, das ist so momentan halt sehr heftig, wenn dann jemand zum Beispiel sehr schwer erkrankt ist, zum Beispiel eine Krebserkrankung kriegt und das habe ich jetzt mehrfach sogar im Moment in der Praxis, wo dann es um die Diagnosestellung geht, Vermittlung in der Familie, Umgang damit und so weiter.
Mhm. Ja.
Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, ich habe heute ein ganz interessantes Gespräch geführt mit einer Ärztin, die in der Klinik arbeitet, die hat mir auch nochmal gesagt, dass ein Trend zu sehen ist durch Corona im Moment, dass halt die Menschen da echt dazu neigen, auch zu warten, bis sie in die Klinik gehen. Ne? Also selbst mit Blinddarm und auch anderen Dingen. Und da möchte ich auch nochmal den Hörer auch aufrufen, es gerne auch weiter zu verbreiten, ne, dass man im Moment, wenn Bedarf ist, bitte nicht warten soll. Also man kann mit allen Themen wieder ins Krankenhaus gehen, sollte man auch, ne, gerade mit Herzgeschichten oder so, gerade wenn jemand irgendwie Herzprobleme hat und wirklich organisch was ist, dann ist ja, sind ja die ersten Stunden ja eh immer ganz wichtig bei Herzgeschichten. Dann kann man nachher sonst bestimmte Maßnahmen im Herzen nicht mehr durchführen. Die sind ja nach 12 bis 24 Stunden nicht mehr möglich. Also von daher will ich jetzt keine Angst schüren, will einfach nur sagen, wenn man irgendwie was, so einen Bedarf hat oder das Gefühl hat, somatisch ist was, sollte man, wie gesagt, lieber nicht warten aufgrund der Corona-Situation, sondern ganz normal ins Krankenhaus gehen, dann kann man regional das dann sich anschauen. Ja. Ja. Genau, das ist ja so ein Aufruf nochmal, so in die Richtung. Ne? Und ansonsten verfolge ich nach wie vor immer sehr stark, sehr kontrovers, auch die Verschwörungstheorien, die im Netz sind, möchte ich noch kurz auch Stellung beziehen zu. Das ist ja etwas, das ja durch, das ist echt spannend, sage ich dir, auch wenn ich das aus psychotherapeutischer Sicht betrachte, wie darüber diskutiert wird, ne? Weil es gibt schon... Also ich bin nicht Wahrheitsfinder, bin jetzt auch nicht derjenige, der da die Wahrheit jetzt kommunizieren muss, weil es ist nicht meine Berufung, nicht mein Job, also nicht mein Job. Ich kann das nicht durchschauen, ich bin kein Prüfer, kein Gutachter in solchen Bereichen und ich bin immer der Meinung, wenn ich kein Wissen, keine Ahnung habe in den Details, dann möchte ich mich auch nicht mit solchen, auf solchen Ebenen dann da einlassen und eine Bewertung vornehmen, ne, weil ich halt durch die psychotherapeutische Ausbildung halt weiß, wie schnell man durch plausible Annahmen nachher schwerwiegende falsche Schlussfolgerungen ziehen kann. Ne, deswegen bin ich der Meinung, man sollte es gut überprüfen und genauer sehen. Ich denke auch, da sind ein paar Sachen, die vielleicht nicht so ideal laufen, aber das steht mir nicht zu beurteilen. Ne? Das müssen wirklich tatsächlich andere machen. Und ich glaube, wir müssen eher schauen, wie wir jetzt mit der Situation, die wir als Gesellschaft getroffen haben, wie wir damit umgehen. Also wie wir uns positionieren. Und das können wir meiner Meinung nach vor allen Dingen regional, dass wir ein Verständnis haben, eine Hilfsbereitschaft für andere, dass wir, wenn wir uns eingeengt fühlen mit Masken oder was auch immer, dass man wirklich auf sich achtet, guckt und sonst auch noch schaut, ob man dann halt anders damit umgeht. Also sprich, wenn ich merke, die engen mich sehr stark ein, ich habe Ängste oder sonstiges, dann muss ich halt darauf achten, dass ich vielleicht eventuell so wenig wie möglich die Orte aufsuche, wo ich die tragen muss oder eventuell sogar mit einem Arzt spreche, je nachdem, was es geht und auch die Möglichkeit bekomme, dass ich da so eine Befreiung kriege, ne, für bestimmte Orte. Wichtig ist ja vor allen Dingen auch der Mindestabstand, ne? Das ist ja nochmal was ich betonen möchte, ne? Der ist ja mit, der ist vorwiegend. Wir haben in der psychotherapeutischen Praxis jetzt öffentlich verkündet bekommen, dass wir ohne Atemschutzmasken jetzt auch die Leute empfangen dürfen, wenn wir den Mindestabstand einhalten. Ne? Das ist die Hauptsache. Ich mache ja auch wieder Gruppentherapien, ne? Und genau, ja, so ist da der Stand.
Ja.
Okay. Bei mir. Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir, ne? Also ich bin ja jetzt seit, ich glaube ja, jetzt eine Woche im Mutterschutz ganz offiziell, inoffiziell weniger, aber genau.
Glückwunsch.
Und, ja, danke.
Es wird ernst.
Es wird ernst. Ich sitze jetzt hier auch schon auf so einem Gummi-Gymnastikball, weil ich wirklich nicht mehr lange sitzen kann. Das ist echt, es wird auf jeden Fall, also es geht jetzt dem Ende zu, merkt man echt so und ja. Das ist auch gut so. Und ich habe schon hier, also ich glaube, wenn wenn ich nicht schwanger wäre, dann wäre ich auf jeden Fall in den aktuellen Zeiten, glaube ich, stark Alkoholsucht gefährdet.
Okay.
Und ich habe jetzt so ein total cool, ich habe jetzt so einen Alternativdrink für mich gefunden. Und zwar, ich mache so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich gönne mir ja ganz gerne mal so im Sommer einen leckeren, erfrischenden Aperol Spritz. Und jetzt gibt es da so eine Alternative zu, die kann ich wirklich nur empfehlen, passt auch zum Thema. Also wir haben ja wahrscheinlich heute, hoffe ich doch, Hörerinnen, die in der gleichen Situation sind und wie ich. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, also anstatt Aperol mit Prosecco und Wasser, also Sprudel, gibt es hier so eine Alternative, die heißt Crodino, falls jemand... Vielleicht kennt ihr auch schon jemand. Also es ist halt so ein italienischer Aperitivo, non-alcoholico. Und genau, den mixt man quasi anstatt Aperol rein und natürlich dann alkoholfreien Prosecco.
Alles klar, und da fährt auch jedes Auto mit, oder?
Genau. Ja, auf jeden Fall. Also ich fahre damit gut. Ja. Und das ist die Hauptsache. Nee, Quatsch, aber also von daher, es geht so langsam. Also man muss sich auch mal was gönnen. Und ja, bei uns aber in der Coaching-Praxis ist auf jeden Fall natürlich, merkt man auch, ne, also sind natürlich weiterhin Anfragen und natürlich jetzt auch häufig natürlich Unsicherheiten, so wie geht's jetzt weiter, was will ich eigentlich da für mich so draus ziehen aus der Zeit, welche Veränderungen möchte ich eigentlich für mich dann jetzt auch mal angehen und nutzen. Man merkt halt schon, dass viele Zeit zum Nachdenken haben und nochmal sich ganz anders mit sich selbst beschäftigen. Und das ist natürlich auch eigentlich ja ein positiver Nebeneffekt, ne? Also weil bei uns ist ja nicht das Thema direkt einer psychischen Problematik und Störung, ne, wie bei dir, Kurt, sondern häufig manchmal auch einfach ein Veränderungsprozess oder so ein bisschen dieses sich bewusster wahrnehmen und da natürlich auch mal hinschauen und ja so eine Gelegenheit für sich nutzen, da einen Fortschritt zu machen, ne, oder eine Entwicklung halt zu starten. Genau, als auch natürlich aber auch Themen wie partnerschaftliche Probleme, familiäre Probleme, also systemische Konflikte tauchen natürlich auch auf. Und ich muss auch sagen, also was ich auch wahrnehme, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du auch gerade beschrieben hast, Kurt, man merkt halt einfach, dass so eine Pandemie uns alle so zum ersten Mal ereilt und die ganzen Konsequenzen ja jetzt so dranhängen. Also ich finde, jetzt bekommt das Ganze ja eine andere Dynamik. Wir hatten ja am Anfang so die Dynamik, fand ich, des Zusammenhalts und so dieses Gefühl, jeder sitzt in einem Boot, also ne, wir sitzen alle im selben Boot und versuchen irgendwie das Beste draus zu machen und durchzuhalten. Und jetzt merkt man einfach, finde ich, dass es schon ziemlich polarisiert, das Thema. Und dass man einfach auch nicht so richtig weiß, wie man weiterhin damit umgehen soll, weil es natürlich auch ein Thema ist, wo man nicht so ein richtiges, ja nicht so ein richtiges Ziel vor Augen hat, ne, und auch irgendwo in der Luft hängt. Und für sich dann einfach einen Weg finden muss, damit umzugehen. Und ich glaube, deswegen halt auch zum Beispiel diese Verschwörungstheorien oder solche Anhänger, die dann einfach für sich ne, auch ihren Weg finden müssen oder ja quasi auch ihre Art damit finden, umzugehen. Auch wenn jetzt vielleicht seltsam sein mag oder für andere nicht nachzuvollziehen ist. Aber ich glaube, ja, dass man merkt jetzt einfach so, was es so gesellschaftlich auch für große Konsequenzen und Auswirkungen mit sich bringt, ne?
Genau, also das ist ein Effekt, den habe ich, glaube ich, mal irgendwann schon mal genannt in einer Folge. Das Problem hier ist, dass wir das nicht sehen können. Und wenn wir Dinge nicht sehen können, wir Menschen sind sehr visuell orientiert, das ist wie bei psychischen Störungen. Wenn jemand einen Beinbruch hat, dann hast du die höchste Verständnis. Ja, wenn er wegen Depressionen, sagen wir mal, in der Ecke sitzt, dann denken die faule Sau, steh mal auf, tu mal was. Also man ist so, wenn man es selber nicht sieht. Ne? Also sieht im Sinne von, was die Person hat. Und bei Viren ist es dann eh so eine Sache. Ne? So, wenn du jetzt nicht sofort, wenn du den kriegst, tot umfällst oder wie in den Serien, so guck gerade Blacklist, da gab es eine Folge mit Virus, ne, da hat der einen den anderen berührt und zack hat er schon so rote Punkte im Gesicht gehabt. Gut, das ist natürlich die Master-Schnell-Version von wahrscheinlich einem gefährlichen Virus, damit es auch in 45 Minuten plausibel bleibt. Ne, so ist es halt leider nicht. Und wenn Ursache und Wirkung, je weiter Ursache und Wirkung ja auseinandergezogen wird, dann haben wir nicht mehr den Zusammenhang. Ne, wenn wir zum Beispiel die Finger in eine Steckdose stecken und kriegen sofort einen Schlag, dann nehmen wir die Finger weg. Wenn wir den Schlag aber erst 3 Tage später auf Toilette kriegen, wenn du Klopapier anpackst, dann verbindest du das nicht mehr mit der Steckdose, sondern dann denkst du dir, huch, ja, meine Toilettenpapierrolle ist unter Strom. Ne, ja, und das ist ein Problem.
Natürlich auch das Thema, dass es viele zum Beispiel ganz symptomlos betrifft. Ne?
Das kommt
das
dazu.
Natürlich, also das darf man ja halt auch nicht vergessen oder sich viele dann einfach da nicht zur Risikogruppe zählen. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt weiterreden, Kurt, ich finde es ein bisschen schade, unser Gast sitzt die ganze Zeit in Startlöchern. Möchte ich vielleicht dich auch genau hierzu?
Gerne, hol mal mit rein.
Hallo, vielleicht erstmal schön, hi, genau, starten wir erstmal hier Anne vorzustellen. Ich freue mich tierisch, Anne, dass du da bist. Anne Karisch, du bist Hebamme.
Richtig.
In Köln.
Nein.
Oh Mann, jetzt habe ich mich schon direkt vertan.
Ich lebe in Wetter und
bin mit
Wetter und Umgebung tätig.
Siehste, ne, ganz falsch abgespeichert. Genau, richtig. Alles und gut. Wir wollten heute mit dir sprechen, weil wir nämlich so ein bisschen genau darauf eingehen wollen und denken, dass das einfach ein Thema ist, was wahrscheinlich viele interessiert, was natürlich vor allem jetzt auch zum Beispiel bei mir ja auch ganz nah ist und deswegen kamen wir da auch so ein bisschen drauf, dass natürlich die Schwangeren oder die Frauen, ja, die bald Mütter werden oder auch gerade entbunden haben, natürlich da auch sehr stark betroffen sind oder zumindest vielleicht da auch viele Ängste und Unsicherheiten herrschen, die wahrscheinlich im Moment einfach so ein bisschen untergehen. Also ich persönlich habe mir natürlich auch viele Fragen gestellt und merke halt, die Anlaufstellen sind rar. Und deswegen haben wir für uns gesagt, es muss eine Sonderfolge her, in der wir im Grunde genommen wirklich mal genau das Thema angehen. Vielleicht magst du, Arne, dich auch erstmal ganz in Ruhe vorstellen. Also ne, genau, also vielleicht, also nochmal, wie alt bist du, woher kommst du? Mhm. So ein bisschen den beruflichen Background nochmal uns schilderst. Und ja, und dann starten wir einfach mal ins Thema.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Anne Karisch, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Hebamme seit 2008. Von 2005 bis 2008 meine Ausbildung an der Hebammenschule in Bochum gemacht. Und ja, lebe in Wetter und arbeite hier auch in der Umgebung. Ich mache Wochenbettbetreuung freiberuflich, also besuche die Frauen nach der Geburt zu Hause und arbeite in einer großen Klinik im Kreissaal mit einer kleinen Stelle und unterrichte auch Krankenpflege an der Hebammenschule. Habe selber zwei Kinder, 5 und 1,5. Genau. Ja, das ist eigentlich so, glaube ich, das Wichtigste, was man über mich wissen müsste.
Okay. Ja, super. Und erzähl mal erstmal, wie geht's dir denn im Moment überhaupt auch persönlich oder wenn man das fragen darf, oder wie geht's dir grundsätzlich in dieser Corona-Situation? Du kannst auch gern schon beruflich starten. Ne? Was beobachtest du so?
Ja, also ganz gemischt ist es. Also ich habe, wie du das gerade schon gesagt hast, ne, am Anfang diese totale Solidarität untereinander und man hält zusammen, neue Situationen. Und ich empfinde das auch so, dass jetzt so im Laufe der Wochen die Frustration etwas mehr steigt, weil auch immer mehr Unsicherheiten geschürt werden. Und so kann man das auch im Prinzip bei mir beruflich beschreiben. Also es fing halt praktisch an mit meinen Wochenbettbesuchen, die ich auf einmal nicht mehr eigentlich in der Form machen konnte, wie ich es gerne wollte, einfach aus einer großen Unsicherheit heraus. Man sollte Kontakte meiden. Jetzt besuche ich natürlich viele Familien und Neugeborene. Die Angst ist groß. Bringe ich was in die Familien? Nehme ich was aus den Familien mit? Dazu kam einfach die Problematik, dass wir Hebammen einfach keine große Lobby nach wie vor haben. Also es ist, wir sind in einigen Bundesländern immer noch als nicht systemrelevant eingestuft. Und wir werden einfach ganz oft vergessen. Also es ist, die Schutzkleidung war nicht zu bekommen. Das fing natürlich ganz normal mit Desinfektionsmittel an, aber ging natürlich weiter über Masken, Kittel etc. Dann natürlich auch irgendwo die Frage, gut, wie sehen jetzt die Empfehlungen aus, wie man weiterarbeitet? Am Anfang war es noch viel ohne Mundschutz und man war auch so ein bisschen, muss ich sagen, dass man gedacht hat, nein, ich lasse mich jetzt auch nicht verrückt machen und das kann doch nicht sein. Ich muss doch nah bei der Frau sein und nah bei der Familie und jetzt soll ich auf einmal vieles per Video machen und mein Beruf ist doch auch ein Handwerk irgendwo und ich, ne, und auch ein Stück weit, ja, ganz viel Kommunikation natürlich und das am besten wirklich face-to-face, aber wirklich gegenüber der Frau sitzend oder des Mannes natürlich auch. Ja, und da war einfach eine ganz große Unsicherheit. Ich muss sagen, jetzt mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt. Wir mussten uns alle so ein bisschen da reinfinden. Ich glaube, jede freiberufliche Hebamme hat ihren Weg auch gefunden. Also ich persönlich arbeite mit Mundschutz an der Frau praktisch und am Kind bei meinen Wochenbettbesuchen und fahre natürlich nicht hin, wenn da jetzt irgendwelche Symptome auftreten bei mir oder bei der Familie. Es wird darum gebeten, so wenig Besuch wie möglich, also eigentlich schon gar nicht den Ehemann noch nicht mal im Raum zu haben. Das mag der eine vielleicht strenger, der andere weniger streng machen. Ja, es bleibt schwierig, aber man findet sich so ein bisschen ein. Viele Termine macht man tatsächlich auch mehr übers Telefon, wenn nur in Anführungsstrichen was zu besprechen ist. Ja, und für die Klinik ist es im Prinzip genauso. Da war jetzt mittlerweile arbeiten wir 8 Stunden mit Mundschutz im Dienst. Und ja, es ist anstrengend. Und haben halt natürlich auch Regelungen für Übergaben, wie wir Abstand halten etc. Das ist natürlich alles sehr schwierig. Die Frauen sollen eigentlich auch einen Mundschutz tragen. Ist jetzt unter der Geburt auch nicht so realisierbar, muss man ganz klar sagen.
Ja, jetzt mal ehrlich, die kollabieren da auch viel schneller,
ja,
oder?
Ja, also es ist auch wirklich so, also wir machen das auch nicht zum Muss. Also wenn wir merken, dass das geht nicht, und bei den meisten geht es nicht, ja, setzen wir die Maske der Frau ab. Also das kann man auch keinem zumuten, ja. Und
ich glaube, man muss ja auch, ich habe heute noch gehört in den Nachrichten, dass der Mundschutz nicht unbedingt wirklich so das Allerwichtigste ist, sondern wirklich eigentlich der Abstand.
Ja, das ist noch schwieriger.
Ja, auch bei der Geburt. Also werfen Sie mal das Kind raus.
Werfen Sie
mal. Also, so wie auf einer Schaukel.
Genau. Ja. Also Abstand halten ist in meinem Beruf eigentlich wirklich in jeder Situation unmöglich.
Okay, also, ja, stimmt natürlich.
Ist, ich versuche es wirklich bei den Wochenbettbesuchen, ne, dass ich mich dann, wenn wir sprechen, natürlich wieder weiter wegsetze. Aber ich muss ja auch tasten und abtasten und mir das Baby angucken. Ja, das ist ja, und ich habe auch mit den Frauen einen, wenn wir es jetzt mal ganz bürokratisch sehen, einen Behandlungsvertrag. Also ich bin auch verpflichtet dazu, den zu erfüllen. Ja,
klar.
Und wenn natürlich jemand Symptome hat und ich muss hin zu einer Untersuchung und dann ist für uns Hebammen keine Schutzkleidung vorhanden, ist natürlich schwierig. Mhm. Ja. Wie sieht da meine Verpflichtung aus und mein Eigenschutz aus?
Ich wollte gerade sagen, ich meine, dann könnte man doch fast eher sagen, man macht das so wie bei einer Kaiserschnitt. Das heißt, dass man da so eine Maske, ne? Man kann so ein Plexiglas, ich merke schon, wie ich selber grinse über so Kram, aber so eine Plexiglasscheibe zwischen, so am Bauch. Das ist halt so für oben und unten getrennt. Dann kann sie auch da rumhecheln, was sie ja muss, ne? Und unten dann hat, also ganz schräg.
Ja, es ist für uns schon komisch, wenn wir jetzt jeder Frau natürlich und auch jedem Partner Temperaturkontrollen machen müssen, auch im Kreissaal Fragebögen ausfüllen lassen müssen. Und wir sitzen auch praktisch erstmal hinter einer Plexiglasscheibe am Empfang. Es ist schon anders. Aber ich finde, wir haben uns so langsam ein bisschen reingefunden in die Situation. Nicht abgefunden damit, aber reingefunden, sagen wir es mal so.
Das wäre jetzt meine Frage. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ihr könnt es wahrscheinlich auch gar nicht gewährleisten, jetzt jeden Einzelnen richtig explizit zu testen, oder? Sondern das heißt, ihr messt die Temperatur bei den Leuten, oder wie macht ihr das?
Genau, also wir messen einmal eine Temperatur, aber es ist mittlerweile so, das ist jetzt circa seit 2-3 Wochen, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, dass wir bei jeder Patientin, die stationär aufgenommen wird, einen Corona-Test machen und auch Frauen, die am Geburtstermin sind, praktisch einbestellen, um einen Corona-Test zu machen, damit wir das Ergebnis dann haben, wenn die zur Geburt kommen.
Das ist so süß, ne? Ich meine, es ist so menschliches Denken. Ich meine, nicht nur bei euch, generell. Man macht einen Test und der Test, das ist ja, das Ergebnis bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erhebung. Das heißt, alles, was danach ist, ist gar nicht mehr aktuell.
Genau, nein. Also wir können es nur ein bisschen eindämmen.
Genau.
Ja. Und
das, ne?
Genau.
Das ist, ja, gut, okay.
Wie ist denn dann, Anne, im Moment die Situation für die Frauen, also wenn die zu euch kommen und dann halt entbinden möchten? Was hat sich denn verändert?
Also es war natürlich am Anfang die ganz große Frage, darf mein Mann mit? Ja, zur Geburt. Weil es war schon so, dass in einigen Krankenhäusern die Männer praktisch abgelehnt wurden, weil die Hygieneabteilung sozusagen natürlich auch in der ersten Unsicherheit gesagt hat, bloß nicht zu viele Leute, wenn sich hinterher das ganze Personal ansteckt und wir müssen noch den Kreißsaal schließen etc., dann nur die Frau. Mittlerweile sind die Empfehlungen dahingehend aber auch von offizieller Seite wirklich anders. Und es war auch nur in einigen Häusern so, zumindest das, was man gehört hat. Und die Männer dürfen zur Geburt mit in den Kreißsaal. Aber dafür muss die Frau schon auch unter der Geburt sein. Ja, das heißt, wenn Frauen eingeleitet werden, und das kann ja auch mal ein paar Tage dauern, ist es dann schon wieder schwieriger, ne? Ich kann natürlich jetzt nicht für jedes Haus einzeln sprechen, ne? Aber Also es ist aber für den Zeitpunkt der Geburt und auch Familienzimmer sind nach wie vor möglich, zumindest ne, bei uns. Mhm. Und da können die Männer dann bei der Frau bleiben, sollen aber halt das Haus nicht verlassen. Und ansonsten ist die Besuchszeit auf eine Stunde am Tag beschränkt.
Anne, hast du das Gefühl, dass seit dieser Corona-Zeit auch der Trend dann anderer wird, sprich zum Beispiel mehr Hausgeburten oder Ähnliches oder so, oder hat das darauf nicht so einen Einfluss?
Ja, das wird immer so ein bisschen in verschiedenen Gruppen und so ein bisschen gemunkelt. Also was, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr Trend geworden ist, wobei ich das jetzt persönlich nicht sagen kann in die Dienste, die ich habe, ja. Ist, dass die Frauen schneller nach Hause gehen. Ja, also genau. Es gibt ja die Möglichkeit, wenn alles komplikationslos ist und die Frauen eine Hebamme haben für zu Hause praktisch, die sie dann auch besucht direkt, können die Frauen 4 Stunden nach Geburt nach Hause gehen, eine sogenannte ambulante Entbindung machen.
Top.
Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so oft bei mir jetzt erlebt. Ne? Okay. Mag auch daran liegen, dass die Frau vielleicht keine Hebamme hatte und man ihr das dann nicht empfohlen hat, etc. Das können jetzt verschiedene Umstände sein.
Ja, klar,
logisch. Aber man hört es aus einigen Bereichen, aber ob es jetzt wirklich so ist, dass auch mehr Hausgeburten sind, das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen.
Okay.
Ja.
Ich wollte noch mal gerne nachfragen, du sagtest gerade, die Männer dürfen erst dann rein, wenn die Frauen unter Geburt sind. Mhm. Was bedeutet das genau?
Ja, das ist, ich sag mal so, wenn die Frau wirklich, wenn der Muttermund sich regelmäßig öffnet, regelmäßig Wehen da sind, ein Fortschritt zu sehen ist und die Frau ja auch praktisch dann bei uns im Kreissaal die ganze Zeit bleibt, so, dann kann man sagen, okay, dann bleibt der Mann natürlich auch da. Vorher, ich sag mal, die Frauen sind ja so bis 4-5 Zentimeter Muttermund mal in so einer, das nennt sich Latenzphase, dann dauert das alles so ein bisschen länger. Es geht schleppend, die Wehen sind unregelmäßig. Dann sind die Frauen oft noch nicht im Kreissaal. Dann ist natürlich die Frage, ja, wie machen wir es jetzt? Auf Station kann der Mann jetzt nicht mit. Dann ist es so, dann gehen die Frauen auch mal viel spazieren mit dem Mann einfach nochmal, ne? Draußen durch die Klinik. Also wir versuchen es schon auch irgendwie zu lösen, aber es ist tatsächlich schwer. Und wir können uns natürlich jetzt nicht bei einer begrenzten Anzahl von Kreißsälen, kann natürlich nicht jede Frau, die jetzt gerade in den Anfängen ist und auch noch nicht so viel Hilfe braucht oder auch noch nicht so belastet ist, aber trotzdem bleibt, können wir natürlich nicht alle Kreißsäle belegen, ne? Weil dann auch wieder Frauen kommen, die akuter sind gerade. Und das es ist schwierig, aber ich muss auch sagen, Judith, das hatte ich dir auch gesagt schon in unserem Telefonat, ich finde halt auch, dass man doch auch positive Aspekte daraus ziehen kann, gerade für die Geburtshilfe. Also ich empfinde es als Hebamme, dadurch, dass ja wirklich als Besucher nur der Partner mit darf oder die Partnerin, je nachdem, dass es deutlich ruhiger ist. Ja, also deutlich ruhiger, weil einfach nicht so viel rein und raus im Kreißsaal herrscht. Es kommen nicht so viele Besucher. Oft wollen natürlich schon die Großeltern mal gucken oder irgendwie, keine Ahnung, wer da noch so alles kommt. Und dann wird wieder geschellt und dann wird wieder über den Flur gerannt. Und ne, also ich empfinde die Atmosphäre auch als ruhiger. Und ich habe auch das Gefühl, dass das den Frauen auch was bringen kann, auch wenn sie es vielleicht im ersten Moment nicht so wahrnehmen. Aber also ich finde schon auch, dass man ein bisschen positive Sachen daraus ziehen kann, aus dieser Krise für die Frauen.
Ja, du sagtest ja auch, dass die sich, oder dein Eindruck ist, dass sie sich schneller erholen, oder?
Ja.
Auch im Wochenbett.
Ja, definitiv. Also ich habe jetzt auch wirklich das Feedback bekommen, nachdem oft das Feedback, als das mit der Corona-Krise begonnen hat, und dann hatte ich ein paar Frauen, die dann gerade in den Mutterschutz gegangen sind und gesagt haben, ich finde das doof, ich hatte so viel vor jetzt und jetzt bin ich so eingeschränkt. Das konnte ich total nachvollziehen, weil ich gedacht habe, ja, jetzt wollt ihr vielleicht gerade nochmal durchstarten zu IKEA, alles fertig machen, der Nesttrieb total da, und dann auf einmal wird man völlig ausgebremst. Und jetzt ist es aber so, dass dann die Frauen haben dann mittlerweile entbunden und dass ich wirklich auch das Feedback bekommen habe, boah Anne, es war echt gut, die ersten 14 Tage wirklich mal zu Hause zu sein, gerade mit dem ersten Kind, ja, wenn man das bekommen hat, sich nochmal hinzulegen. Also die Stillbeziehungen sind mit Sicherheit auch bei vielen einfacher dadurch geworden. Die Wundheilungen, weil man einfach wirklich mehr liegt. Es fällt uns oft unglaublich schwer, wirklich mal Wochenbett einzuhalten. Also wirklich mal zu sagen, ich lege mich mit dem Kind ins Bett, lass mich ein bisschen betüddeln sozusagen und bekochen und mach einfach mal gar nichts. Das fällt uns unglaublich schwer, mir auch. Also ich bin auch eine Kandidatin, die das schwer kann. Aber das Wochenbett hat ja seinen Sinn für die Frau nach der Geburt. Ja. Ja. Und dadurch, dass ich den Frauen jetzt schon auch gesagt habe, also wisst ihr, ich fände es jetzt schon schön, wenn ihr jetzt wirklich auch mal ein bisschen zu Hause bleibt und euch schont, weil ihr müsst jetzt nicht in den Supermarkt mit einem Säugling in Corona-Zeiten und das natürlich auch eigentlich keiner macht, da sind die Frauen zu Hause. Und Besuch kommt auch nicht so wirklich viel. Mhm. Und das ist tatsächlich auch von Vorteil fürs Wochenbett. Empfinde ich so.
Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Also ne, klar, das hat wahrscheinlich auch wirklich einige Vorteile. Ne? Was kriegst du denn so mit, Anne? Was sind denn wirklich gerade die Sorgen und Unsicherheiten bei den Frauen, die jetzt vielleicht noch schwanger sind und vor allem noch stehen?
Ja, also ich glaube natürlich, gerade am Anfang war es natürlich eine Krankheit tritt auf, die wir alle nicht kennen und man ist schwanger. Um Gottes Willen, ne, bin ich mehr gefährdet, überträgt sich das aufs Neugeborene, ja, oder aufs Ungeborene in dem Fall natürlich auch noch. Und ja, das konnte man natürlich jetzt, wir haben ja mit allem jetzt, was diese ganze Corona-Sache angeht, ja noch wenig Studien, muss man sagen. Aber das, was man bis jetzt halt sagen kann, ist ja, dass die Schwangeren nicht in anderer Form gefährdet sind. Sie sind immunologischer, empfänglicher wahrscheinlich, ja, auch in der Schwangerschaft und in Stillzeit. Aber ich sage mal, dass es jetzt die Schwangeren anders betrifft oder das Ungeborene ist ja, oder dass da eine Übertragung entsteht, ist ja nicht bekannt im Moment. Mhm. Und ich glaube, das war eine große Unsicherheit und mit Sicherheit natürlich auch die Unsicherheit, was ist, wenn ich Corona-positiv bin und ich entbinde, ist der Entbindungsmodus vielleicht ein anderer? Also ne, kann ich ganz normal entbinden? Kann ich ganz normal stillen? Und da kann man ja jetzt im Moment wirklich sagen, das sagt ja auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und auch die WHO, dass man dass sogar das normale Entbinden, also der Spontanpartus, wie man ihn nennt, wirklich auch angestrebt werden soll. Der Kaiserschnitt nur, wenn es wirklich medizinisch notwendig ist. Und auch die Stillbeziehung gefördert werden soll. Natürlich unter hygienischen Bedingungen, wenn eine Frau Corona-positiv ist. Ja, dann natürlich schon mit Mundschutz und Händewaschen, Desinfektion etc. Aber nur, wenn sie Corona-positiv getestet ist oder einen Verdacht hat. Genau.
Hattest du diese Fälle schon?
Corona-positive Schwangere? Oder ja. Ja, also ich hatte keine jetzt im Wochenbett, die ich betreut habe, zumindest nicht wissentlich. Ne? Also wir hatten im Kreissaal Corona-positive Frauen und ich habe persönlich jetzt noch keine Frau entbunden, aber kurz betreut. Ja, und das, genau, also man muss natürlich einmal so ein bisschen, ne, dadurch, dass die Coronavirus einfach auch so eine große Unbekannte ist, ist man natürlich erstmal so, hoch, ne, und irgendwann lernt man aber doch recht schnell da auch mit umzugehen. Ja, wenn man das häufiger dann erlebt hat, ist man dann, ist das nicht mehr so der große, der totale Angstgegner, wofür, vielleicht, also wenn Menschen ja halt komplett isoliert gelebt haben die ganze Zeit und gar nichts damit zu tun haben und jetzt dann wieder irgendwie rausgehen dürfen, die sind ja oft viel ängstlicher als Menschen, die vorher schon Kontakt mehr mit anderen Menschen und womöglich auch mit Corona-Patienten hatten. Also von daher, ja.
Und was, also in welchem Zustand waren dann die Frauen oder kann man da was sagen? Kann man da eine allgemeine Symptome beobachten oder wie haben die sich dann so dargestellt, die Krankheiten?
Ja, also die meisten, die ich erlebt habe, also der größte Teil war tatsächlich symptomlos. Das ist dann durch die Tests aufgefallen. Und zwei oder drei, es waren jetzt auch in der Summe gar nicht so viele bis jetzt, hatten Husten und Fieber. Aber jetzt auch nicht total hoch oder dass es denen sehr schlecht ging oder ich persönlich hatte jetzt auch keine, die irgendwie Gott sei Dank beatmet werden musste oder sonst irgendwie etwas. Aber die hatten dann halt ein bisschen Husten und Fieber, was sich aber auch relativ schnell wieder relativiert hat, Gott sei Dank.
Ja, ja, zum Glück, ne?
Ja, ja, absolut.
Beeinflusst denn sowas auch das Neugeborene oder wie ist es damit?
Nein, also eigentlich nicht. Also man sagt ja, also es ist ganz interessant, ich habe heute noch einen Artikel gelesen darüber, in China wurde tatsächlich empfohlen, die absolute Isolation des Neugeborenen von der Mutter für 14 Tage.
Boah. Ja, Wahnsinn.
Das ist Gott sei Dank bei uns nicht empfohlen. Also bei uns steht wirklich das Bonding, also diesen ersten Bindungsaufbau zwischen Mutter und Kind und das Stillen wirklich im Vordergrund.
Mal eine Frage, Anne, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber weißt du dazu vielleicht ein bisschen mehr drüber? Weil das interessiert mich insofern, weil man ja schon Ergebnisse hat, was passiert, wenn Kinder gar keinen Kontakt haben. Ne? Also gerade Säuglinge, ne? Mhm. Also wenn die gar nicht, ich kenne Studien, wo Säuglinge, wenn die keine Bindung, also keinen Körperkontakt haben, dass sie sogar sterben. Mhm. Ne?
Ja, also da, also so weit ging der Artikel halt jetzt nicht. Ne? Es wurde halt im Prinzip nur gesagt, dass die Empfehlung in China dahingehend ging, aber dass es bei uns halt relativiert wurde, ne? Und gesagt wurde, nein, das machen wir nicht. Und wir unterstützen auch wirklich diese Beziehung und das Bonding und machen das nicht mit der Isolation von Mutter und Kind, um Gottes Willen.
Ja, habt ihr denn da die Erfahrung gemacht, dass dann die Neugeborenen sich auch infiziert haben? Oder?
Nein, bis jetzt. Also ich habe zumindest, ich meine, man muss jetzt sagen, ich bin ja auch nicht ständig immer in dem Kreislaufklinik unterwegs, dadurch, dass ich eine kleine Stelle habe. Aber ich habe jetzt von keinem Corona-positiven Säugling bis jetzt gehört.
Mhm. Ja.
Ja, das ist gut.
Was würdest du denn sagen, Anne, oder was rätst du denn jetzt gerade den Frauen, die wirklich noch ja, in der Situation sind, ne, also vor der Entbindung stehen und ja, stark verunsichert sind? Wie können die sich irgendwie, ja, wie können die sich eigentlich helfen oder halt damit besser umgehen, ne, mit diesen Sorgen und Unsicherheiten, die da halt momentan herrschen?
Ja, das ist schwierig, was man da raten soll. Also ich empfinde die Stimmung bei uns jetzt im Kreissaal als gut, wirklich gut auch für die Frauen. Also ich glaube, dass die Frauen doch also wirklich positiv da reingehen können und sich auf die Geburt freuen können. Soweit man sich auf die Geburt freut, ist ja immer, ne, jeder auch anders. Und es ist eigentlich alles genauso möglich von der, also das Einzige ist halt, ne, wie gesagt, der Mundschutz in der ersten Zeit, ne, wenn man und ansonsten sind aber die Abläufe eigentlich gleich, wirklich, ne? Es ist halt ein bisschen weniger los im Allgemeinen in der Klinik und natürlich klar, die Situation mit dem Partner ist ein bisschen spezieller. Aber ansonsten die Geburt bleibt gleich, ja, gleich schön, gleich besonders. Und von daher denke ich, braucht man sich da nicht allzu große Gedanken machen. Und ich finde halt, fürs Wochenbett kann man dann wirklich ja, einfach wirklich sagen, so, es ist wirklich jetzt auch eine spezielle Zeit und ich bleibe auf jeden Fall zu Hause und muss mich jetzt nicht mit anderthalb Meter Abstand mit meinem eine Woche alten Säugling in ein Café setzen, wie man das vielleicht sonst mal gedacht hat, dass man das jetzt als Supermutter machen muss. Und da bleibt man einfach mal zu Hause und macht es mal ein bisschen traditioneller. Und ich glaube, das ist was man mitgeben kann, dass man, ich glaube, sich auch sicherer fühlt, wenn man erstmal vielleicht ein bisschen zu Hause bleibt. Es spricht ja natürlich nichts gegen Spazierengehen oder Sonstiges, ist ja ganz klar. Ne? Man muss sich nicht einschließen, aber ja, weil ich weiß halt nicht, ob man sich selber so einen Gefallen damit tut, wenn man dann sich so viel unter Menschen begibt und dann hinterher ein schlechtes Gewissen hat, sondern das jetzt vielleicht einfach dann auch mal nutzt, um sich ein bisschen diesen Bindungsaufbau sich auf diesen Bindungsaufbau zu konzentrieren und erstmal Familie wird. Mhm. Und ich glaube, das wäre was ich wirklich versuchen würde oder was ich auch versucht habe, meinen Frauen, die ich betreue, wirklich als Positives mitzugeben vorher und zu sagen, versucht es doch mal so zu sehen. Und ich glaube, dann dann geht das schon. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl bei den Frauen, die jetzt in der Corona-Zeit entbunden haben und die im Wochenbett waren, dass die ein schlechteres oder ein weniger schönes Wochenbett hatten als die Frauen, die ich vor Corona betreut habe.
Und das ist doch, das hört sich doch schon mal sehr gut an, finde ich, und sehr hoffnungsmachend. Ja, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, Mensch, wirklich. Wie würdest du denn sagen, ist denn die Situation gerade bei euch? Ich meine, du kannst wahrscheinlich jetzt erstmal nur für euch sagen, ne, für euer Krankenhaus, aber habt ihr da Personalkürzungen vorgenommen oder ist die ist im Grunde genommen die Manpower dieselbe?
Na, also ganz im Gegenteil. Ich finde, wir waren wirklich sehr gut vorbereitet. Also wir haben praktisch Personal geholt. Nochmal, wir hatten großes Glück haben nochmal an einigen Stellen angeklopft sozusagen und haben praktisch nochmal Personal geholt für den Fall, dass es passieren könnte, dass Personal wegbricht.
Ah ja, super.
Also ich fand, da waren wir wirklich sehr, sehr gut vorbereitet oder sind wir sehr gut vorbereitet und von daher ist das eher gegenteilig im Moment, weil sonst kann man schon sagen, dass natürlich dadurch, dass es immer weniger Hebammen gibt, weil es einfach schwierig ist für uns, für unsere berufliche Situation.
Echt? Also es gibt generell weniger Hebammen?
Ja, also? Ja, es haben viele sich unauch. Ja, es ist, man muss sich das ja vorstellen, wie es die Hebammen, die freiberuflich arbeiten und außerklinische Geburtshilfe anbieten, also sprich Hausgeburten oder Beleggeburten, die versichern sich selbst. Das steigt jedes Jahr ins Unermessliche. Wenn man sich diese Versicherungssumme anguckt und wie viel die Hebammen dafür arbeiten müssen, es lohnt sich einfach nicht.
Wahnsinn. Ja?
Und es ist wirklich auch natürlich in den Kliniken, der Schichtdienst, die eher nicht so gute Bezahlung. Ich meine, da kann die Pflege ja auch wirklich auch ein Lied von singen. Ja, ja. Und dann, das macht es einfach unattraktiv. Und dann muss man immer noch kämpfen für so viele Dinge, für eine Lobby, für Wertschätzung. Also das ist, es macht es schon schwierig. Ja, ich meine, wenn man in einem guten Team gebettet ist und das gut läuft, also auch das Ärzte-Hebammen-Verhältnis, dann ist man gut aufgestellt, das ist schön. Aber gerade die freiberuflichen Hebammen, die haben wirklich, wirklich zu kämpfen. Ja, und das ist so schade, weil die Frauen sollen ja selbstbestimmt sein und selbstbestimmt den Geburtsort wählen dürfen.
Genau.
Ja? Und von daher ist es tatsächlich wirklich, also ich habe zu einer Zeit gelernt, da war es sehr, sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und mittlerweile, das Blatt hat sich schon gewendet. Also von daher
Mann.
Wird es immer schwieriger.
Schade.
Echt ja, sehr schade. Sehr.
Ja.
Ja, interessant, auch mal so einen Einblick von außen zu bekommen, ne?
Ja. Und ich hatte das gehört noch heute, das ist das richtig, dass, ich meine, du hast ja gerade das sehr ausgeführt, ne? Aber ich habe das so bei dir verstanden, dass ihr zwar angehalten seid, eher von so aus der Distanz mit den, sagen wir mal, frischen Müttern in Kontakt zu gehen, ne? Aber ihr dürft noch Hausbesuche machen, weil ich hatte so eine Info, dass ihr jetzt gar nicht mehr dürft oder euer Verband sagt, nicht keine Hausbesuche oder so.
Doch, ne? Doch. Also doch. Es wurde im Prinzip gesagt, dass man, also der Deutsche Hebammenverband, der sich da natürlich wirklich bemüht hat, auch Schutzkleidung etc. zu besorgen, gerade natürlich für die Hebammen, die Geburtshilfe machen, es wurde schon empfohlen, dass man das, was geht, per Videotelefonat auch Zoom, ne? Die Kurse wurden per Zoom gemacht, klar. Also alles das, was jetzt nicht zwingend notwendig ist, dass man sich treffen muss, war schon die Empfehlung, das per Video zu machen. Und ich habe zum Beispiel, ich treffe mich gerne mit den Frauen auch mal in der Schwangerschaft. Jetzt nicht die Vorsorge, sondern zum Kennenlernen, fürs Wochenbett, zum Besprechen, wie das so abläuft. Und das waren halt Termine, die habe ich dann auch entweder per Telefon gemacht oder per Video, weil ich gedacht habe, gut, ich untersuche da jetzt nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig, dass man sich trifft. Ja. Und alles andere, aber ich sag mal, das frühe Wochenbett bei den Frauen, da ist es schon wichtig, dass jemand auf den Körper der Frau guckt und auf das Kind. Also das kann ich, also ich kann es nicht per Videotelefonat. Von daher fahre ich hin und arbeite mit Mundschutz und mit ausreichender Händehygiene natürlich. Und versuche nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen es zu machen.
Ist so.
Genau.
Ist so.
Ja.
Anne, wie sieht das denn aus bei euch im Personal dann oder jetzt gerade auch bei den freiberuflichen Hebammen? Müsst ihr euch auch regelmäßigen Tests unterziehen oder wie ist das für euch?
Na, ich glaube, dann könnten wir uns ja fast täglich testen lassen. Ne? Also natürlich, klar, sind wir in besonderen, hätten wir jetzt Kontakt oder es hätte Kontakt gegeben, der wirklich so ausgravierend wäre, sage ich jetzt mal. Also mich hätte jetzt eine Patientin oder eine Frau aus meiner Nachsorge angehustet und hinterher stellt sich raus, die ist Corona-positiv, dann würde ich mit Sicherheit getestet werden und müsste auch natürlich in Quarantäne gehen. Aber ansonsten werden wir jetzt nicht routinemäßig getestet. Aber es ist ja auch schwierig. Ich meine, gehen ja immer wieder in unsere Familien oder arbeiten freiberuflich, dann könnten wir wirklich jeden Tag damit neu anfangen.
Ja. Und wie ist das im Moment in den Kliniken? Wie läuft da so das Testen ab? Oder?
Oh, das ist relativ unspektakulär. Also wie das Verfahren jetzt ist oder wie?
Ja, aber da wird doch das Personal wird da genauso getestet auch, glaube ich. Ne? Also jetzt auch in bestimmten Abständen, ne? Oder?
Also ich meine, man muss jetzt auch dazu sagen, in dieser ganzen Corona-Thematik ist auch jedes Mal, wenn ich zum Dienst komme, gibt es was Neues, muss man auch sagen. Ne? Weil natürlich, es ist noch kein festgelegter Fahrplan vorhanden. Also ich habe auch am Anfang noch ohne Mundschutz gearbeitet, eine Woche später war es mit Mundschutz. Von daher, vielleicht komme ich nächste Woche und auf einmal werden wir einmal wöchentlich getestet. Das kann ich euch nicht sagen. Mein letzter Stand, zumindest bei uns im Kreißsaal, war nein. Ich weiß aber nicht, wie es jetzt auf unserer sogenannten Corona-Station aussieht, ob da regelmäßig Tests gemacht werden beim Personal, das kann ich euch jetzt gar nicht sagen gerade.
Also ich kenne das aus Psychiatrie, dass es so gemacht wird, immer auf Verdacht, ne? Also immer dann, wenn irgendwelche Symptome sind oder so. Ne?
Ja, genau, das würde natürlich bei uns auch gemacht werden. Ne? Das ist klar, ja.
Okay, verstehe. Und was ist im Grunde genommen, wenn jetzt die Geburt gelaufen ist, sag ich mal, ne, dann kommen ja die Frauen dann auf diese Wöchnerin-Station, ne? Und ist das dann im Moment auch irgendwie von den Sicherheitsvorkehrungen anders geregelt? Also normalerweise hat man doch, glaube ich, 3 Zweibettzimmer, Einzelzimmer oder halt die Familienzimmer. Wie kann denn da zum Beispiel ja auch gewährleistet werden, dass dann Abstand gehalten wird? Ich meine, ich stelle mir das jetzt echt schwer vor, ne? Gerade irgendwie nach der Geburt, selbst im Zweibettzimmer ist es ja total schwer, auch wenn man eine Toilette nutzt oder die Kapazitäten sind natürlich auch nicht unbegrenzt. Also wie regelt ihr das denn dann, Anne?
Also wir machen im Moment tatsächlich, also unser Ziel ist eigentlich immer schon gewesen, 2-Bettzimmer. Man muss jetzt sagen, wir könnten auch 3 Patienten unterbringen, weil die Zimmerkapazitäten für 3 Betten gemacht sind. Machen wir aber im Moment in Corona-Zeiten natürlich nicht, weil der Abstand wäre nicht gewährleistet. Ob jetzt, wie du schon sagst, mit dem Toiletteteilen, ich meine, wir haben natürlich Desinfektion, Flächendesinfektion sowieso da, unabhängig von Corona. Ob da jetzt nochmal eine spezielle Regelung ist, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich nicht so oft auf unserer Wöchnerinnenstation bin, dass ich das jetzt speziell mitbekommen habe. Wir im Kreißsaal haben einen Isolationskreißsaal geschaffen sozusagen. Also wenn wir eine Patientin haben, wo wir das schon wissen, wenn die kommt, die muss überhaupt nicht über den normalen Kreißsaal gehen, sondern geht praktisch direkt in einen Isolationskreißsaal. Das hört sich so schlimm an, aber es ist einfach ein Raum, der praktisch dann geschaffen wurde mit eigener Toilette etc. und eigener Schleuse, sodass diese Patientin wirklich gar keinen Kontakt hat zu den anderen Patientinnen und geht dann auch nicht auf die normale Wöchnerinnenstation, sondern auf unsere Corona-Station, die wir halt im Moment haben. Und da läuft aber immer eine Visite auch von unseren Kinderkrankenschwestern und den Ärzten und den Hebammen. Ne? Also die Frauen werden da jetzt nicht alleine liegen gelassen, sondern da kommt regelmäßig jemand vorbei. Und die Schwestern, die auf der Corona-Station sind, die kennen sich ja auch aus, die gucken natürlich auch. Aber wir können die Frauen natürlich nicht auf die normale Wöchnerinnenstation legen.
Okay, das heißt, wenn jetzt kein Verdacht besteht oder wenn jetzt keine Corona-positive Schwangere oder Entbundene da wäre, dann gibt es auch eine Zweibettzimmerbedingung, so wie ich dich verstanden habe, damit einer wahrscheinlich erhöhten Desinfektions- und Hygieneregelung. Ne?
Mit Sicherheit.
Genau. Ja, aber ansonsten, also ich würde sagen, so Fazit ist ja im Grunde genommen, dass eine Geburt genauso möglich ist wie sonst, sich eigentlich kaum Veränderungen durch Corona ergeben haben, so wie ich dich verstanden habe, sogar die Situation vielleicht an manchen Stellen entspannter ist, ne? Also nicht so viel Hektik herrscht. Nur dass natürlich diese Besuchsregelung einfach ein Punkt ist und natürlich auch das Thema zum Beispiel Mundschutz und Abstand halten.
Genau.
Ne?
Genau.
Okay.
Ja, also es ist einfach natürlich, ich meine, jetzt muss man sagen, jetzt hat man sich da auch ein paar Wochen, wie gesagt, schon reingefunden. Ne? Also na klar, wenn da auf einmal alle hinter einer Plexiglasscheibe mit Mundschutz sitzen, das ist mit Sicherheit komisch im ersten Moment. Aber ja, an sich, die Geburt an sich findet nicht anders statt. Okay. Ja, und von daher ist wirklich, wie du es schon gesagt hast, Mundschutz, Fragebogen, Temperatur, Corona-Test, gehört zum alltäglichen Brot mittlerweile und ja.
Glaubst du denn oder kannst du das schon irgendwie so ein bisschen mitkriegen in der Branche, dass sich da was tut, also dass da eventuell auch bald Lockerungen passieren könnten oder was glaubst du, wie, wenn du so einen Ausblick geben müsstest als jemand, der halt so mittendrin ist im System bei euch, tut sich da schon irgendwas?
Also bis jetzt ist eine gute Frage, das fragen wir uns natürlich auch, ne? Gerade ne, wie lange müssen wir weiter mit Mundschutz arbeiten, ich kann es dir überhaupt nicht sagen, ich habe auch gar kein Gefühl, ich glaube, das wird uns definitiv länger begleiten noch, die Plexiglasscheibe wird uns auch länger begleiten noch, ja, ich. Und wann das jetzt mit den Besuchszeiten wieder gelockert wird, ich glaube, also jetzt vom Gefühl her kann ich mir nicht vorstellen, dass das so wahnsinnig schnell gehen wird, weil man muss ja jetzt sagen, es sind Besuche möglich, natürlich nur eingeschränkt. Es gibt immer Ausnahmeregelungen in jeder Fachabteilung natürlich, aber man muss natürlich auch in den Kliniken, auch jetzt, wo jetzt nicht nur Kreissaal ist, sondern auch andere Stationen, man muss natürlich schon auch vorsichtig bleiben, ja, also von daher.
Wo ich das ja schwierig finde, weil ja bei euch zum Beispiel dann gesagt wird, eine Stunde am Tag Besuch, ja, ne, von derselben Person oder ist die Stunde Besuch quasi uninteressant, wer dann kommt?
Nur der Partner oder die Partnerin.
Ah, ja. Ja, und genau. da verstehe ich aber wirklich nicht diese Stunde, diese Limitierung, weil ich denke mir doch, geht es nicht am Ende um die Kontakte, weil ich kann doch auch in der Stunde jemanden infizieren. Ne? Und nicht, also das finde ich so ein bisschen seltsam. Warum kann der Partner nicht im Grunde dann länger bleiben? Ne? Das ist ja dann beschränkt auf diese eine Person. Die also ich habe mich jetzt zum Beispiel auch anmelden müssen für die Entbindung und fand es übrigens erstmal total den Vorteil, dass es jetzt auch online geht, ne? Dass man sich jetzt im Grunde nicht immer persönlich vorstellen muss und ich hatte dann auch ganz lieb direkt einen relativ schnellen Rückruf bekommen von einer Ärztin, die dann so ein bisschen die Geburt mit mir durchgesprochen hat und fand das wirklich auch völlig in Ordnung. Also ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie eine persönliche einen persönlichen Termin haben und das fand ich ehrlich gesagt auch erleichternd. Aber mir wurde zum Beispiel gesagt, in dem Krankenhaus wird das so gehandhabt, Geburt genau darf mit dem Partner stattfinden und danach dann gar kein Besuch. Also dann wäre man auch wirklich alleine auf Station.
Ja.
Und das habe ich natürlich nachvollziehen können, also insofern klar, es dürfen einfach gar keine Kontakte von außen stattfinden. Ich hatte allerdings natürlich auch gehofft, dass zumindest der Partner kommen
darf, oder zumindest bleiben
darf. Aber diese Stunde, die finde ich halt einfach nur, das finde ich so ein bisschen, also das also fand ich jetzt von dem Krankenhaus relativ konsequent. Mhm. Bei der Stunde frage ich mich nur einfach, also ne, wie gesagt, mein Partner kann ja auch in dieser Stunde das auch mit reintragen, ne, und mich anstecken oder das Personal oder ne, was auch, wen auch immer, ne.
Ja, gut,
also ich meine, du hast die Regel nicht gemacht, ich weiß, Anna, aber das ist so interessant einfach, ne, dass auch so ein bisschen die Regelungen so willkürlich getroffen werden.
Total. Das siehst du ja dann im Prinzip daran. Ich meine, du hattest jetzt dein Gespräch dann auch per Telefon. Bei uns laufen eigentlich die Aufnahmegespräche. Also wir haben ja auch so Sprechstunden, ne? Und die finden auch statt. Auch ohne Partner dann natürlich. Also da wirklich dann ohne Partner. Ich meine, das kann man, glaube ich, auch gerade noch verkraften dann, ne? So ein Gespräch mit einer Anamnese etc. Und einem Ultraschall. Aber die finden bei uns auch noch statt, halt auch natürlich wieder mit Mundschutz, ne? Beide Parteien, also Arzt und Patientin.
Genau.
Aber es ist ganz unterschiedlich. Da merkt man einfach daran, dass das Virus uns noch nicht lange genug begleitet, dass da ein routinierter Ablauf ist.
Genau, ja. Ne? Da würde ich auch noch ganz gerne einhaken. Genau, zum einen halt eine Pandemie, klar, die ist für uns alle neu und da müssen wir auch draus lernen. Ne? Aber jetzt ich als Psychotherapeut kann vielleicht auch nochmal markieren, dass ein Effekt, den können wir im Moment auch noch nicht einschätzen, wo ich aber hoffe, dass er nicht zu stark in die Auswirkungen kommt. Und zwar, wir hatten ja bis Ende der 70er Jahre hatten wir ja das Phänomen, dass der Kinder zum Beispiel, ne, wenn die in der Klinik waren, auch nur wochenweise Stunden, also nur stundenweise Besuch von den Eltern haben durften. Mhm. Und ich kann euch sagen, ich habe heute noch Leute in der Praxis, die Existenzängste und Verlustängste haben, wenn die in der Kinderzeit eine längere, also wochenlang oder so wegen Beinbrüche, sonst was, komplizierte Brüche im Krankenhaus bleiben mussten und wirklich längere Zeit getrennt waren von Vertrauen. Person. Mhm. Und wir jetzt als Psychotherapeuten wissen dass Bindung, Beziehung, Nähe ganz wichtig ist. Und das ist halt, wir zahlen schon einen hohen Preis. Und die Auswirkungen halt, die können wir auch im Moment echt noch nicht abschätzen. Das möchte ich auch nochmal so sagen. Ne? Also ich habe eher das Gefühl, dass das, weil die Psyche wird ja eh immer so sekundär behandelt und das läuft so mit, ist so Luxus, ist auch heute ja leider immer noch so der Trend. Und ich glaube, dass diese Dinge, die, weil Psyche und Körper können wir nicht trennen, wie die Auswirkungen sind, das werden wir mit der Zeit sehen. Aber wenn jetzt jemand zuhört, die würde ich auf jeden Fall auch sensibilisieren, wenn man das Gefühl hat, dass die Ängste, vielleicht Verlustängste, Trennungsängste oder so Einsamkeits-, Deprivations- Gefühle, also dass man so getrennt ist vom Vertrauten oder so, wenn die zu stark werden, sollte man das nicht einfach so hinnehmen. Ne? Dann sollte man ruhig Kontakt aufnehmen zu vertrauten Personen oder wenn es dann auch sogar irgendwann symptomatisch wird, dann ruhig lieber im Zweifel mit auch Fachleuten und sich austauschen. Ne? Weil da muss ich sagen, das sehe ich wirklich mit ein bisschen mit Sorge. Ne? Ja. Dass diese Deprivation, also ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt und beim Aufklärungsgespräch nur einer dabei sein darf, ne? Zum Beispiel nur der Betroffene selber und keiner aus der Familie, dann habe ich ein Problem. Früher war das ja der Standard, dass dann so lief die Familie einfach so mit. Heutzutage weiß man, bei solchen schwerwiegerenden Sachen ist es wichtig, dass auch die Angehörigen oder wichtige nahestehende Personen dabei sein müssen, sollten, damit die das auch mitverarbeiten können, weil es ist ja ein Prozess. Na, wenn wir jetzt durch die Corona-Situation selbst das wieder abschneiden, dann dann schaffen wir noch ganz andere Effekte, ne, die wir im Moment einfach noch nicht einschätzen können.
Ja, und ganz ehrlich, würde mich auch nochmal interessieren, Anne, jetzt gut bei euch, wie gesagt, darf der Partner eine Stunde mit rein, aber wie gehen denn die Frauen damit auch um, relativ isoliert zu sein nach der Geburt, weil auch sowas wie, da können sich ja auch Dinge zeigen wie Depressionen oder auch,
Wochenbett, ne,
wenn man irgendwie… Genau, als auch zum Beispiel die Geburt verläuft ja nicht immer total glatt und oder wenn die Frauen halt sehr mitgenommen sind, sowohl psychisch als auch körperlich, was beobachtest du denn da?
Also ich habe da im Moment relativ wenig Berührungspunkte, muss ich sagen, weil die meisten Frauen, die ich betreue, haben tatsächlich ein Familienzimmer gehabt. Also da war der Partner die ganzen Tage dabei. Das ist natürlich nicht bei jedem so, weil einfach auch nicht jeder kann das bezahlen vielleicht, auch nicht jeder hat die Möglichkeit oder es ist vielleicht gar keins frei gewesen. Das gibt es ja nun auch, die Situation.
Das geht, oder was? Das geht.
Ja, quasi, Familienzimmer also gehen. Mhm. Also der Partner kann damit mitschlafen. Ja.
Ach so. Also die Besuchsregelung von einer Stunde ist wahrscheinlich dann also nur bei den Leuten, die mit mehreren Leuten auf einem Zimmer sind.
Moment, genau. Gut, das ist ja ein Besucher. Wenn jemand aufgenommen wird, ist der zählt ja nicht als Besucher. Dann zählt er ja, glaube ich, anders. Ja. Ne? Dann ist das wie mit, ist das auch, also Patient sagt man ja nicht, ne, glaube ich.
Nee, aber, also einfach eine Begleitperson.
Genau, Begleitperson.
Genau. Nein. Also die Möglichkeit gibt es. Familienzimmer kann man machen. Ja, das heißt, der Partner bleibt da. Da wird halt dann in dem Fall bei uns gesagt, der muss dann aber auch da mit im Zimmer bleiben sozusagen, ne, und kann jetzt nicht ständig raus irgendwie nochmal zur Arbeit und wieder zurückkommen oder sowas. Nein, die Möglichkeiten haben wir schon. Ja, Gott sei Dank. Deshalb, die meisten Frauen hatten das tatsächlich. Man muss jetzt auch sagen, dass natürlich nach so einer Geburt die sogenannten Liegezeiten Gott sei Dank relativ kurz sind, auch nach Kaiserschnitt mittlerweile, ja, also dass die Frauen in der Regel nach 2 bis 3 Tagen Gott sei Dank auch schon wieder nach Hause gehen dürfen. Von daher, ne, ich möchte nicht für alle Frauen sprechen und natürlich weiß ich nicht, wie manche Frauen auch vielleicht vorgeprägt sind, psychisch natürlich auch, oder kenne nicht jede einzelne Geschichte, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich dann von Vorteil ist, dass die Frauen relativ schnell nach Hause gehen können und natürlich dann auch mit ihrem Kind auf dem Zimmer sind, Und vielleicht hat man das Glück und hat auch noch jemanden da liegen, den man auch ganz nett findet. Ich glaube, dann kann es tatsächlich gehen. Also, aber natürlich wird es auch andere Beispiele geben, ganz klar. Ja, also das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Also ich möchte da gar nichts verschönern, aber ich versuche so ein bisschen das ja. ne, nicht ja. so total negativ zu sehen und deshalb, aber wie gesagt, es wird immer auch Einzelfälle geben, wo das natürlich auch einfach ganz dramatisch ist, das ist ganz klar. Ja. Und die Frauen natürlich, die so als Corona-positiv isoliert sind, sozusagen, natürlich gibt man ihnen nicht das Gefühl, ne, wir begleiten die genauso, diese Frauen, aber das ist bestimmt, also da, das stelle ich mir auch wirklich nicht schön vor für diese Frauen, das muss ich ganz klar sagen, obwohl man natürlich versucht, denen das auch so normal wie möglich zu gestalten, aber man muss ja jetzt auch sagen, auch Geburtshilfe oder Hebammenhandwerk ist ja auch wirklich mal, ich lege mal eine Hand auf, ich nehme mal eine Hand, ich setze mich nah daneben vielleicht auch mal und das muss man ganz klar sagen, wenn jemand Corona-positiv ist, sind wir in kompletter Schutzmontur, als ob wir zum Markt fliegen und sind natürlich schon auch nah bei der Frau und mit Worten und mit allem, was wir können, natürlich dabei. Aber klar ist es anders.
Ja, es ist ja schon die Barriere der Schutzkleidung.
Natürlich, absolut. Das ist ganz klar.
Theater, so. Ja. Ja. Meine, das ist eine andere Welt.
Ja. Das beschreiben ja jetzt auch alle im Alltag, ne, dieses Gefühl, dass man das, wenn man einkaufen geht oder dass allein dieser, oder klar, auch wir untereinander, ne, als Passanten, wenn man sich halt begegnet, dass man wirklich diesen Mundschutz, das ist halt schon gefühlt eine Barriere, ne? Und wenn man dann gerade in so einer Situation, die natürlich so grenzwertig ist und dann irgendwie ja im Grunde gerade diese Begleitung Nähe braucht, dann da jemand echt mit kompletter Schutzmontur vor einem steht, das ist nicht so schön, ja.
Nein. Absolut nicht. Das stimmt.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Spannend. Also ich fand es ganz toll auf jeden Fall, Anne, dass du uns da mal so ein paar Einblicke gewährt hast.
Sehr gerne. Das habe ich sehr gerne gemacht.
Hast du noch was, Cord, auf dem Herzen?
Nee, wir haben, glaube ich, die wichtigsten Dinge in dem Zusammenhang. So Geburt, Umstände in der Corona-Zeit, glaube ich, schon so markiert, ist mein Eindruck. So, ja. So die Fragen, die ich auf dem Herzen hatte, sind alle mit schon beantwortet worden. Ne?
Hm? Anne, wäre das okay, wenn Hörer, die jetzt zum Beispiel noch explizite Fragen haben oder wenn wir das nochmal so an dich weitergeben?
Ja,
ja, also genau, das heißt, wir würden jetzt auf jeden Fall auch nochmal sagen, wenn sich ein Hörer noch nicht ganz abgeholt gefühlt hat oder irgendwie noch was vermisst hat im Gespräch, dann kann er uns da gerne schreiben. Und dann würden wir das einfach an dich weitergeben, Anne, je nachdem, wie natürlich wiederkommt, aber bündeln wir auch. Und ich finde das immer ganz nett, weil manchmal ist es ja so, dass man selbst dann irgendwie bestimmte Themen oder auch individuelle Fälle natürlich dann nicht so ganz explizit besprechen kann.
Ja, klar. Aber ich kann da auch wirklich den Ratschlag auch zusätzlich geben, dass natürlich jetzt wir auch viele Kreißsäle in der Umgebung, jetzt natürlich im Zeitalter dieser Videogeschichte etc., machen wir viele virtuelle Kreißsaalführungen und oder über Instagram-Stories oder Sonstiges, ja, also dass man da auch, wenn man Fragen speziell vielleicht für das Haus in der Umgebung hat, wo man gerne entbinden möchte, dass man da auch nochmal wirklich guckt, was wird da angeboten und auch gerne nochmal für die Fragen, also gerne Fragen auch an mich, aber natürlich, wenn es speziell Häuser betrifft, auch gerne nochmal da anruft, weil wir haben es ja gerade gesehen, Judith, es sind ganz unterschiedliche Verfahrensweisen. Es gibt nicht eine Verfahrensweise und auch genauso vielleicht, wie macht meine betreuende Hebamme das im Wochenbett? Ja, also wie ist ihre Verfahrensweise da so, dass man da wirklich auch nochmal das Gespräch sucht und sagt, du kannst mir das nochmal erklären, wie läuft das ab? Den Tipp kann ich auf jeden Fall schon mal geben.
Super. Ja, finde ich, macht total Sinn, ne? Weil das, genau wie du schon sagst, hat sich echt jetzt herausgestellt, dass das sehr individuell ist.
Total.
Trotzdem herzlichen Dank, wie gesagt, Anne, echt für deine Zeit und die Einblicke. Und ja, weiterhin auf jeden Fall toi, toi, toi. Auch, dass du vor allem gesund bleibst.
Ja, vielen Dank. Das ist mein Ziel.
Und alle Frauen natürlich auch.
Absolut, absolut. Und alle schön entbinden dürfen.
Ja. Ganz genau. Und sich das hoffentlich bald irgendwie zum Besseren wendet.
Ja, das wäre schön. Das würde ich mir sehr wünschen.
Ja, wirklich. Ja, dann, wie gesagt, einen wunderschönen Abend dir noch und
ja, euch auch.
Alles Gute.
Dank. Alles, alles Liebe.
Euch genau. Auch.
Und danke dir, Anne.
Ja,
danke schön. Genau. Okay, tschüss. Super. Bis dann. Ja, ciao.
Bis dann. Ciao.